Hallo, ich bin die Andrea, ich bin die Autorin von The Adventures of Captain Fox und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Comic-Cookies.
Cookies, Comic-Cookies, lecker.
Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies, Ausgabe 149. Ja, wir sind heute die zwei lustigen drei, denn der eine Cookie, der Andi, der hat nämlich thüringischen Geschlechtstag. Das heißt, das ist wie bei den Lachsen, die ziehen sich dann in ihre Heimat wieder zurück, um dort zu laichen. Und das ist bei ihm auch so. Nein, Spaß. Mr. 100.000 Volt hat einfach sehr viel zu tun. Und deswegen sind wir heute nur zu zweit. Patrick, wie geht's dir? Du bist wenigstens hier.
Ja, ich bin hier, sitze mit einem eingewachsenen Zehennagel, aber ich bin bereit.
Könntest du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es sich anfühlt und vor allem auch, wie es aussieht?
Ja. Ich lasse die Jungs jetzt hier erstmal im Hintergrund ihren Quatsch erzählen. Da geht es irgendwie um Pickel, um eingewachsene Fußnägel und andere Ekligkeiten. Liebe Grüße hier vom Andi, der Zukunfts-Andi. Ich habe für diese Aufnahme hier bereits vor einiger Zeit das Schneiden begonnen und auch Aufnahmen gemacht, die ich wiederum reinschneide und da schon der Zukunfts-Andi war. Und jetzt bin ich hier nochmal der Zukunfts-Andi und möchte jetzt gar nicht so lange erzählen, was eigentlich los war. Es gab halt einfach Gründe, warum die Comic-Cookies und die letzten beiden Ausgaben, also 149 und die 150, ein ganzes Stück auf sich haben warten lassen. Ich bitte vielmals um Verzeihung und gelobe zumindest, dass die nächsten Ausgaben mit mir nicht mehr so lange auf sich warten lassen werden. Ja gut, also jetzt ist es hier einfach soweit. Wir können endlich Folge 149 hören. Wir haben viele tolle Sachen besprochen und ihr musstet aufgrund dieses Monologs von mir nicht hören, wie Patrick euch von seinem alternden Fuß erzählt.
Da der Andi heute nicht da ist, werden wir heute auch keine CCA machen. Das heißt, wir haben jetzt nichts, was wir zu zweit besprechen, weil der Sinn von der CCA ist ja eigentlich, dass wir drei Meinungen haben.
Mindestens.
Aber Andi wird natürlich es sich nicht in die Leben lassen, zwei Comics selber auch vorzustellen. Die würde Zukunfts-Andi dann einsprechen an entsprechender Seite, ja. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang und das ist der Punkt, wo wir traditionell über unsere Ausflüge reden. Und wenn ich unsere Ausflüge sage, dann sage ich, wie waren deine Ausflüge, Pat?
Ja, ich war letztens bei der Konichi in Wiesbaden, da habe ich auch unseren Arne aus Erlangen getroffen, noch ein paar Bekannte, Gordon war natürlich auch dabei, in der Artist Alley habe ich auch natürlich wieder einige Bekannte gesehen und ja, ich habe es da geschafft, die letzte Stimme für Gordons Animation, beziehungsweise für seinen Cartoon zu vercasten bei einem Synchronsprecher-Panel. Da hat es eine geschafft, bisschen Sven Plate Paroli zu bieten. Und da dachte ich, okay, wäre ein Versuch wert und das Schicksal wollte es, dass Gordon durch die Bahn festgehangen hat, wieder zurückfahren musste und dann am selben Tag noch quasi einen Vorstellungstermin mit dieser Person hatte. Und dann haben wir das in Mannheim da nochmal die Aufnahmen mit ihr gecastet und das Synchronsprecher-Panel war auch super lustig. Da habe ich Vincent Fellow getroffen, Tim Kreuer, Franziska Friede und Sven Plate, also die Stimme von Bugs Bunny, der mich mittlerweile komischerweise erkennt. Keine Ahnung, woran es liegt. Die Story erzähle ich hier besser nicht. Aber es war ein schönes Wochenende mit all den Leuten, auch wenn es jetzt im Vergleich zu den letzten Malen, ich war nur zweimal da, aber im Vergleich zum letzten Mal, irgendwie kleiner war, noch nicht mal Manga-Kult war vertreten. Ich habe da auch mit Arno aus Erlangen drüber geredet und er hat gemeint, er wird nächstes Jahr nicht da sein. Und hätte ich nicht den Bonus, dass ich da mit Kumpels immer wieder da bin, dass es sich dann anfühlt wie so ein kleines Klassentreffen, dann weiß ich auch nicht, ob ich da nochmal dabei wäre. Aber es waren eben genug Bekannte da, die das abgefedert haben, weil ich habe auch gemerkt, dass es ein bisschen dünner wurde. Aber an sich hat es trotzdem Spaß gemacht. Nur wenn du da jetzt wegen Comics oder Mangas hingehst, war es ein bisschen weniger im Vergleich dazu. Aber die Panels waren auch super. Vor allem der Synchronsprecher-Workshop, der war richtig lustig. Also da habe ich mir den Arsch abgelacht. Und dann haben sie teilweise komische Sachen versmasht. Also die Rügenwalder der Mühle mit Attack on Titan, wie sie da Menschen gefressen haben. Oder Bratmaxe haben sie dann mit die letzten Glühwürmchen quasi gemasht. Also das war extrem krank und dumm, aber es hat Spaß gemacht. Und die Synchronsprecher, die waren auch wie auf so einer Klassenfahrt. Also die waren auch sehr, sehr nett, sehr, sehr sympathisch. Ich konnte nur leider von denen kein Intro einsprechen lassen, weil die waren teilweise echt umzingelt von Menschen. Da hatte ich Glück, dass ich zu den paar Fotos gekommen bin.
Sehr gut. Das Ganze kann man natürlich sehen, wenn man die auf Instagram folgt.
Genau.
Das ist eine gute Sache. Und du warst ja natürlich noch auf einer weiteren Veranstaltung. Was war denn da los?
Genau, ich war beim Manga Day bzw. beim Batman Tag in Frankfurt. Ich habe dann natürlich die Comicläden abgeklappert. Also den Comicladen Extra Books, das T3. Hudubel hat auch noch ein paar Mangas verschenkt. Und in Comicladen Extra Books hat dann Yaya-chan, die hat quasi so Manga-Figuren von den Leuten gezeichnet, die sich da angestellt haben, beziehungsweise die eine Nummer gezogen haben. Und aus mir hat sie natürlich so eine Manga-Version mit der Comic-Cookies-Kappe gezeichnet. Und die hat mir auch schon mal angeteasert, dass es auf der Frankfurter Buchmesse dieses Mal Samstag, Sonntag, also an den Besuchertagen, ein Artist Alley bei der Halle 4.1 geben wird. Also man hat es wieder geschafft, Künstler zurückzuholen, beziehungsweise Comiczeichner und Zeichnerinnen, die dann da am Wochenende nochmal wieder zeichnen. Klingt schon wieder nach dem richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ich bin mal gespannt. Und auch wenn ich jedes Jahr sage, Comic-mäßig wird mir da nicht mehr genug geboten, gerade weil es vor der Haustür ist, erwische ich mich dann doch immer dabei zu sein. Und Presse ist da schon beantragt. Also mein Presseausweis, dass ich da vermutlich umsonst da sein werde. Also auch da könnt ihr mich dann, wenn ihr die gelbe Comic-Cookies-Kappe seht, dann natürlich ansprechen, eventuell einen Gruß, Comic-Empfehlung dalassen.
Ansonsten kommen wir jetzt zum Comic-Teil. Der liebe Andi wird vorstellen, einmal was Kaltes und einmal was Langes, nämlich das lange Halloween und das kalte Herz. Was hast du dabei?
Ich habe den Manga Wolverine Snicked dabei und ich habe Back to Fairytalia Band 1 vom Bunte Dimensionsverlag. Also der Verlag heißt Bunte Dimension.
Sehr gut, das wird eine bunte Mischung. Ich habe dabei von Reprodukt Shit is Real und die Power Friends von Erik Machol. Gut, dann würde ich sagen, starte mal.
Ich soll starten. Okay. Du weißt ja noch, wir sind zufällig Hannes Bender mehr oder weniger über den Weg gelaufen, beziehungsweise wir haben ihn lachen gehört. Zweimal im Hintergrund und ich habe erfahren, er war mit einem der beiden Verantwortlichen für den ersten Comic namens Back to Fairytalia dabei. Ich weiß nicht, ob es Jörg Alberts oder Roland Heep war, ich weiß es nur durch den Cast Dreher Bender Streberg, durch den bin ich auch auf diesen Comic aufmerksam geworden. Hannes Bender war wohl mit einem der beiden da unterwegs und er hatte wohl seinen neuen Comic im Gepäck. Jörg Alberts und Roland Heep kennt man von einigen deutschen Produktionen, der Clown Soko Leipzig oder auch von dem Trash-Klassiker High Alarm auf Mallorca. Und die beiden haben jetzt eben diesen Comic Back to Fairytalia geschrieben, der von Pia Dedelis gezeichnet wurde. Das ist ein polnischer Künstler. Lise Buenaventura und Mike Stock haben da wohl auch was dazu beigetragen, aber die waren quasi als Autoren dafür zuständig. Und es geht um einen kleinen Jungen, der war damals in Fairytalia zusammen mit seinen Freunden. Und irgendwann hat das den Eltern nicht mehr gepasst, dass die Kinder da irgendwie in irgendwelchen Fantasy-Welten sind. Und dann haben sie die mehr oder weniger ruhig gestellt. Einer wurde auf Drogen gestellt, ist mittlerweile Kinderpsychologe geworden, der es absolut ablehnt, Fantasy-Welten da zu besuchen, beziehungsweise erinnert sich an nichts mehr, bis dann ein kleines, dickes Eichhörnchen namens Skippity-Doo da sitzt und ihn wieder rekrutieren will. Also er ist wirklich so ein fetter Eichhörnchen, Nick Fury-Verschnitt, weil er hat auch eine Augenklappe und sagt zu ihnen und zu den Kumpels, dass die jetzt wieder zurück zu Fairytalia kommen müssen, weil ohne diese Kinder, beziehungsweise ohne diese ehemaligen Kinder, droht diese Welt zu zerstören. Und Problem ist, der eine ist jetzt ein Pharma-Boss, der auf Droge ist. Der eine ist US-Präsident und eine der Personen ist ein Filmstar mit Karrierekrise. Also die werden dann im Laufe dieses Bandes rekrutiert. Aber als dann die Story wirklich losgeht, ist es auch schon vorbei. Also im Prinzip ist das wie ein Pilot für eine sehr abgedrehte, blutige Fantasy-Saga, die mich so ein bisschen auch an Mad erinnert hat. Und das Besondere an Fairytalia ist, dass die Welt ständig wächst. Also man kann sie nicht kartografieren, weil sie sich ständig weiterentwickelt. Vielleicht ist es jetzt quasi aus dem Ruder gelaufen, weil die Kinder jetzt eine Zeit lang nicht da waren. Aber ja, ich fand die Idee dahinter lustig. Hat Spaß gemacht. Man hat auch wirklich so ein paar nette Gewaltspitzen, dass zum Beispiel von einem Troll als Prüfung die Eier abgeschnitten werden müssen. Wer solche blutigen Sachen mag, der könnte damit seinen Spaß haben. Also ich fand es einen schönen Einstieg. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber dafür, dass es ein zumindest aus Autorensicht ein deutscher Comic ist, fand ich das schon mal eine kleine nette Empfehlung.
Ich habe mir das mal angeguckt. Also so das Artwork erinnert mich so ein bisschen an Conker's Bad Fur Day mit den verschiedenen Viechern, die hier rumlaufen.
Stimmt.
Da wurden schon einige Anleihen genommen, aber ich sehe hier auch so einen Bugs Bunny Verschnitt, einen Donald Duck Verschnitt läuft da drin rum. Also
ja, so ein Howard the Duck würde ich sagen, aber ja.
Ah, okay. Und das scheint hier ja einige Anspielungen auf diverse Figuren zu geben. Alien-Fresse sehe ich hier rumstehen in der Ecke. Also
natürlich noch eine Elfe, eine mit Jason-Maske. Also es ist blutig, das ist jetzt nichts, das ich dem Kind geben würde. Zumindest soll Sven dann ein abgestumpftes Kind sein. Steht keine Altersempfehlung, ich würde sagen ab 12 oder ab 16. Mhm. Aber ich fand das mal einen netten Einstieg.
Und das ist wo erschienen?
Der Verlag wird Bunte Dimension genannt.
Ah, okay. Weil ich sehe hier, das Ganze wird hier auch bei Invader Comics, sehe ich das hier irgendwie.
Und PPM vertreibt es auch natürlich mal wieder.
Okay. Gut. Ja,
wie gesagt,
also die haben quasi die deutsche Version letztendlich davon gemacht, die Bunte Dimension. Ja.
Genau, und ich bin da eben durch den Cast Streeter Bender Strebeck drauf gestoßen, dachte dann, ach scheiße, als wir den Hennis da gesehen haben, wir hätten mit dem Selfie machen müssen. Aber jetzt wissen wir zumindest, wieso er unter anderem da war.
Also ich sag mal so, wenn wir mit Hennis Bendern ein Foto machen, dann müssen wir beide sehr stark in die Knie gehen, sonst wird das nichts.
Oder Hennis stellt sich auf eine Bank.
Das könnte auch gehen, ja. Ja. Nächstes Mal in 2 Jahren dann beim Salon, Hennis. Wir warten auf dich.
Genau.
Vom Döner. Vom Original-Berlin-Döner.
Unbedingt.
Ja.
So, was ist denn dein Comic? Dein erster?
Mein erster ist wieder was aus dem Antiquariat, was schon geraume Zeit auf meinem Stapel lag. Und zwar ist das Shit is Real von Reprodukt. Und geschaffen hat das Ganze die Aisha Franz, die hat ihren ersten Comic-Erfolg 2011 schon gemacht. Mit Alien hat sie was rausgebracht, aber jetzt nicht die Franchise-Serie, sondern einen eigenen Comic. Hat in O-Rang, also in der Anthologie-Reihe, einiges veröffentlicht wohl. Und das erste, was ich jetzt außerhalb von O-Rang von ihr gesehen habe, ist Shit is Real. Das ist ein fetter Band von Reprodukt, den man aber jetzt auch wieder ganz gut auf den Gebrauchtmarkt kriegt. Freut euch. Und er ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, sieht so ein bisschen Bleistiftzeichnungsmäßig aus und es geht darum, dass die Protagonistin, mit ihr wird Schluss gemacht und das kommt natürlich gar nicht so gut an, also die heißt Selma und sie wird von ihrem Freund verlassen und sie muss dann in eine eigene Wohnung ziehen, kündigt den Job und ja, sie sucht so ein bisschen nach sich selbst, nach der ganzen Geschichte. Und das Ganze wird sehr surreal. Man hat manchmal das Gefühl, man ist so einem leichten Drogentrip, aber ich glaube, das ist weniger drogenbehaftet, sondern einfach, sie flüchtet sich teilweise ein bisschen in andere Welten, um mit dieser Situation fertig zu werden. Also nicht mehr mit ihm zusammen zu sein, ist die eine Sache, aber auch, welche Erwartungen hat vielleicht eine Gesellschaft oder zum Beispiel der Job oder sowas, was gibt's da für Erwartungen an sie? Und sie symbolisiert verschiedene Entwicklungsstadien. Man sieht sie zum Beispiel durch eine lange, lange Wüste streifen, teilweise nackt, um ihre Zerbrechlichkeit natürlich zu zeigen und ihre Verzweiflung. Aber wir haben auch Phasen, wo sie mit realen Leuten spricht und die verändern sich dann. Zum Beispiel sie selber verändert sich, dass sie dann so zerfließt, wenn sie unsicher ist oder ihr was peinlich wird. Oder manche von ihren Kommunikationspartnern haben dann zum Beispiel Tiergesichter. Ne? Also zum Beispiel der Ex-Freund, der war, glaube ich, plötzlich mit einem Katzengesicht zu sehen. Und auch Fische spielen in diesen Romanen eine große Rolle. Denn sie versucht, Fische einfach auszusetzen. Sie kauft die in eine Zoohandlung und will die in so einem China-Restaurant dann in so ein Becken reinschmeißen. Und dann entwickeln die aber auch wieder ein Eigenleben. Und manchmal weiß man nicht so richtig, was passiert jetzt da eigentlich in ihrem Kopf? Was ist da die Realität? Man kann sich tatsächlich aber sehr, sehr vieles erschließen. Also ist jetzt nicht alles mega verkopft an der Story. Das ist, was mir ganz gut gefällt. Und man kann sich da aber dadurch, dass das sehr passend jeweils auch gezeichnet ist, kann man sich da sehr, sehr schnell einfinden und kann sich sehr gut in die Situation von Selma da integrieren. Und das hat mir gefallen. Das ist jetzt nicht das Typische, was ich so lese, aber gerade weil es sehr, sehr fantasievoll gemacht war und man die Stimmung genau sehen konnte, die sie transportieren wollte, hat mir das Ganze sehr gut gefallen. Shit is real. Von Reprodukt.
Wie sind denn die Übergänge da in die Traumwelten? Weil ich blätter hier gerade auch die Leseprobe durch. Find, durch dieses Schwarz-Weiß wird nochmal so eine depressive Stimmung unterstrichen. Beziehungsweise es sieht am Anfang erstmal realer aus und dann merkst du, wie nach und nach sich das so ein bisschen verfremdet, ein bisschen seltsamer wird. Also es hat schon fast was Psychedelisches, finde ich.
Ja. Das ist so, die Übergänge sind fließend und die Assoziationen irgendwie mit Drogen, wie man sich das so vorstellt, die kamen nicht von ungefähr. Das Ganze ist auch, also da finden auch sexuelle Handlungen zwischendurch statt. Und also man sieht da nichts Menschliches ist diesen Comic fremd. Und das macht ihn irgendwie aber auch so lesenswert, dass da wirklich alles verarbeitet wird und nicht nur, sag ich mal, so künstlerisch wertvolle Sachen.
Ja, und auch gerade die Katzengesichter, ich sehe das alles, es wirkt nicht zu steril dafür, dass es irgendwie den künstlerischen Anstrich hat. Es wirkt trotzdem noch irgendwo lebendig, irgendwo.
Es ist auf keinen Fall arzi-fazi-mäßig und mit den Katzen hat sie dich natürlich, aber die spielen eine untergeordnete Rolle. Ne? Und du siehst ja auf dem Cover auch, wie sie durch so ein Loch in der Wand guckt. Und da guckt sie aus ihrer neuen Wohnung, in der sie nur eine Matratze liegen hat und ganz, ganz spartanisch nur am Boden lebt, guckt sie dann in die Nachbarwohnung rüber, wo jemand ist, der ein ganz glamouröses Leben führt und wo alles toll ist und so weiter und fängt an, die halt zu beobachten. Und das ist halt auch so ein Ding, was in ihrem Kopf passiert. Ne?
Ist es denn für dich vom Grundton her eher lebensbejahend oder ist es schwer depressiv? Wie würdest du das denn dann einordnen?
Also schwer depressiv ist es auf keinen Fall, nein. Also es ist er hat Schluss gemacht und ich muss jetzt sterben, Comic, sondern sie geht halt mit der Situation um, flüchtet sich natürlich dann in ihre Welten, aber es ist eher, ich würde es eher als skurril lustig bezeichnen.
Hat doch auch was für sich.
Auf jeden Fall. Also wenn ihr das für jetzt den Gebrauchpreis findet, auf jeden Fall mitnehmen. Da kriegt er echt viel Material. Das ist auch so Quellekatalogbreite.
Und 288 Seiten.
Da kann man nichts falsch machen, ja. Und die Qualität bei Reprodukt ist auch immer gut bei den Ausgaben. Also holen, holen, holen.
Genau.
Dann kommen wir zu Andy und er stellt uns jetzt vor The Long Halloween.
Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Andy, in dem Fall aus der Zukunft. Wir schreiben irgendwann Ende Oktober und ich bin gerade dabei, die Ausgabe 149 der Comic Cookies zu schneiden. Das ist eine Ausgabe, die viel zu spät kommt, weil wirklich viel zu tun war in den letzten Wochen und Monaten. Ich war viel im Namen des Comics unterwegs. In der ganzen Republik habe tatsächlich auch gearbeitet. Es gibt jetzt eine IG Comic. Ich war beim Comic Festival in Hamburg. Ich war bei der Comic Expansion in Bochum, das ist eine Comic-Konferenz, bei der Buchmesse und habe sonst eine Menge spannende Dinge gemacht. Unter anderem gibt es dieses tolle Interview mit dem Horst Götter vom Splitter Verlag inzwischen auch zu hören. Da könnt ihr den ersten Teil hier bei den Comic-Cookies hören, den zweiten Teil beim Telestammtisch. Hört unbedingt rein, es ist wirklich herausragend, weil ich finde, dass wir da durchaus Dinge aus dem Horst rausgekitzelt haben, die man so offiziell nirgends lesen kann. Hört euch das mal an. Das ist schon wirklich was Besonderes, was wir da gemacht haben. Nun ja, sei es drum. Ich bespreche ja wie immer in den Ausgaben der Comic-Cookies einmal ein eher aktuelleres Werk und einmal ein eher Klassiker der Gattung Comic. Und beginnen möchte ich hier offensichtlich scheinbar mit Batman, das lange Halloween von Jeff Loeb und Tim Sale. Warum eigentlich? Ja, ganz klar. Ich mache gerade aktuell beim Teleschnappisch so ein Recap-Projekt, wo wir eine Serie recappen. Das bedeutet, wir gucken uns in dem Fall von der Serie The Penguin aus dem Matt Reeves-Universum stammt die. Da geht's halt um diesen Pinguin, den wir gesehen haben in der Robert Pattinson Batman-Verfilmung. Und der kriegt seine eigene Serie und genau wie der Film eine Handvoll Anleihen auf genau diese Vorlage hier hat, auf das lange Halloween und Dark Victory hat es auch die Serie. Und um da möglichst Details nicht zu verpassen, die ich in diesen Recaps ausgiebig zusammen mit Maurice und Taiko dort erläutere, wollte ich hier die Vorlage gelesen haben und immerhin das lange Halloween habe ich zum jetzigen Zeitpunkt schon drin. Und ey Leute, das ist einer von diesen Comics, der wird halt zu Recht irgendwie auch als einer der Klassiker, einer der Must-Reads aus der Welt der Batman-Comics bezeichnet. Ja, es ist quasi der erste Teil von mindestens zwei. Es gibt noch When in Rome, wo es nochmal um Selina Kyle aka Catwoman geht und es gibt noch so ein Add-on, Special, irgendwas Band mit anderen Feiertagen. Steht hier auch alles rum, da gucke ich noch rein. Aber ich glaube, dass das lange Halloween eben ein ganz besonderer Comic ist, weil wir hier einen Batman präsentiert bekommen, wie ich ihn mag. Das ist für mich so ein Detektiv-Batman. So einer, der im Dunkeln steht, der Dinge rausbekommt und der sich nicht irgendwie unnötig absurd, actionlastig, superheldenmäßig letztlich da durch seine Superheldenwelt schlägt, sondern wir erleben hier einen Bruce Wayne aka Batman, der hat einen Fall zu lösen. Denn es geschehen Morde, nicht irgendwelche Morde, nein, das sind Morde, die passieren immer zu einem Feiertag. Es gibt einen Mörder und die Suche des Mörders ist letztlich der rote Faden dieser Handlung. Und wir wollen nun rauskriegen, wer ist der Mörder, warum werden hier Leute umgebracht. Es geht um die Mafia, die Falcone-Familie steht hier im Zentrum der Handlung. Unser Protagonist Bruce Wayne ist natürlich auch wohlhabend und verkehrt auch ein Stück weit in diesen Kreisen, weiß allerdings bis zum Schluss nicht genau, ob sein Vater Thomas Wayne irgendwie mit der Falcone-Familie verbandelt war und letztlich damit auch Dreck am Stecken hat oder eben nicht. Und wir erleben hier, wie gesagt, diese Geschichte, bei der wir dann gemeinsam mit den ProtagonistInnen, also hier dann eben auch konkret jetzt Gordon, ja, also der Polizeichef, wir müssen rauskriegen, wer ist eigentlich jetzt hier derjenige, der alle umbringt, und das macht schon unheimlich, also ich weiß nicht, ob Spaß der Begriff ist, den ich benutzen sollte, aber es saugt mich schon ziemlich ein. Ich meine, wir haben hier 13 Kapitel, ja, 13 Hefte-Issues, das ist schon ein relativ dicker Brocken, den es ja auch im Softcover bei Panini Comics gibt, der gibt's auch in Hardcover, den gibt's in diversen Varianten, der ist garantiert auch schon bei Carlsen mal rausgekommen, also ihr kriegt ja definitiv für gutes Geld irgendwo zu bekommen. Ich habe den beispielsweise mal wieder hier günstig gekauft. Ich glaube tatsächlich sogar beim Discord-Server von Pow Comics war das in dem Fall. Kann ich sehr empfehlen für Schnäppchen. Guck da mal rein. Und dann haben wir hier diese 13 Kapitel. 97 ist das Ganze übrigens erschienen in den Staaten, wo wir dann gemeinsam mit Batman rausbekommen, wer ist jetzt eigentlich der oder die Böse. Und so viel sei mal gespoilt. Wir wissen es am Ende nur so halb bedingt, weil ich durchaus finde, es gibt mehr als genug Interpretationsmöglichkeiten, ob es nicht vielleicht sogar mehrere Mörder gegeben haben könnte, ob die Person, die letztlich verurteilt wird, mehr oder weniger, auch die Person ist, die es gewesen ist oder eben nicht. Ich finde das alles unfassbar spannend. Das Ganze sehen wir hier in einer Stilistik, die ist einfach zeitlos. Die ist geil. Die ist, okay, sie ist flach koloriert, ganz klar, aber sie ist so extrem wirksam. Das sind so beeindruckende Panels. Wir haben einen dunklen, düsteren Ritter, der im Schatten steht. Er ist ein Schrank, er ist ultra muskulös, Bodybuilder. Wir haben ganz viel verspielte Panels. Ich blätter hier gerade durch. Wir haben beispielsweise eine Mordszene in einer Badewanne, die ist plötzlich schwarz-weiß und wir haben rotes Wasser in der Badewanne. Das erinnert natürlich auch ein Stück weit, erinnert mich das an Sin City. Wir haben immer mal wieder eine Splash-Page, das funktioniert super. Wir haben viel, viel einfach auch Variation von Dunkelheit. Das finde ich extrem beeindruckend. Wir haben ganz tolle Bilder, wenn wir zum Beispiel hier jetzt mal eine Nahaufnahme vom Joker auch haben. Der hat dann da so ungewöhnlich viele Zähne und das sieht so gruselig irgendwie auch ein Stück weit aus. Das passt mega. Ich finde, dass die große Stärke hier von dem Buch definitiv auch die Mimik der Figuren ist. Diese ist immer sehr eingängig, immer auch comichaft natürlich, ganz klar. Insbesondere jetzt auch eben beim Joker, der da so besonders bunt unterwegs ist. Und das sieht dann eben wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Nun ja, und bevor ich mich jetzt hier noch unnötig wiederhole, möchte ich euch uneingeschränkt Batman, das lange Halloween empfehlen. Ein Comic, der zu Recht zu den Klassikern der Batman-Geschichten gehört. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gelesen habt, dann schaut auf jeden Fall auch bei Dark Victory rein. Schaut rein bei Catwoman damals in Rom und vielleicht auch noch bei diesem Special, das es gibt. Das sind auch nochmal ein paar, ja, eben Beiträge zu irgendwelchen Geschichten, die an Feiertagen spielen. Wirklich, also die Villains hier, ne, das sieht schon echt top aus, ja. Und dann freue ich mich drauf, euch gleich von meinem zweiten Comic für heute zu erzählen.
So, Patrick, wir haben ja auch The Long Halloween gelesen und du hast schon gesagt, das ist dein Lieblings-Batman-Comic in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Was macht es dazu?
Es ist mindestens mal einer meiner Lieblings-Batman-Comics. Es ist schwer, den einen Lieblings-Comic zu betiteln. Aber gerade, dass man den Mitternachtsdetektiv hier mal als Detektiv mal erleben darf und nicht nur irgendwelche Mobster verprügeln, dann Infos rauszubekommen. Das fand ich schön. Ich mochte auch dieses geerdet, dass du Batman am Anfang seiner Zeit hast, dass du die Falcons und die Maroons, also dass du da quasi der Pate im Batman-Universum hast und dass gerade dieser Bandenkrieg so hohe Auswirkungen auch auf Gotham hat. Das fand ich schön. Und diesen Krimi-Ansatz eben, dass dann wirklich an jedem Feiertag ein Mord stattfindet, dass man dann ermittelt, dass das Ganze durch die Zeichnungen von Jeff Loeb wirklich was irgendwo zwischen cineastisch und cartoonig nostalgisch hat. Also ich bin absoluter Fan von Jeff Loebs Zeichnungen. Deswegen punktet der bei mir hier in der Hinsicht auch. Und gerade dieses Rätsel, wer der Mörder ist, hat es für mich so interessant gemacht. Und wir haben hier zusätzlich noch eine sehr, sehr gute Charakterisierung von Two-Face, der hier auch eine große Rolle spielt. Und man denkt, ach, da geht's jetzt hin. Nur, dass wir dann den ein oder anderen Twist bekommen. Und auch diese Romanze zwischen Batman und Catwoman hat hier auch einen großen Anteil. Was ich an diesem Comic ein bisschen kritisiere, am Ende ist es ein bisschen zu überfrachtet mit vielen, vielen Batman-Bösewichten, dass es fast schon wieder ein bisschen too much ist, gerade weil der Anfang so herrlich geerdet war und am Schluss ist es dann ein bisschen arg abgedreht. Aber an sich mochte ich diese Kalendererzählweise und das mit Rätseln. Deswegen macht's das für mich zu einem der stärksten Batman-Comics, weil da so viel mit reinfließt, dass ich an Batman mag. Also das ist wirklich ein Konzentrat an gutem Batman-Zeug.
Ja, The Long Halloween, sicherlich ein ganz großer Klassiker. Ich habe ja 2001 dann mal wieder richtig angefangen, Comics zu lesen. Und da galt das schon als Klassiker. Und Loeb und Sale natürlich als Helden halt auch. Und die haben ja weitere Sachen zusammen gemacht. Dark Victory und When in Rome.
Ja, ich glaube, von denen war auch Hush war auch noch von denen, aber es wurde nicht mehr von Jeff Loeb gezeichnet.
Ich wollte es gerade sagen, also Hush ist doch ein Steffens Lieblingszeichner hat das doch hier gemacht, oder?
Ja, jetzt googeln wir mal. Wer hat mein Hush?
Er könnte ein asiatisches Äußeres haben.
Nee, also der Lieblingszeichner, das wäre jetzt natürlich peinlich, wenn wir den jetzt nicht draufkriegen würden. Jim Lee, Autor war Jeff Loeb diesmal.
Mhm.
Jim Lee hat's gezeichnet.
Ja. Und was ja jetzt auch noch kommen soll, ist eine Fortsetzung wiederum davon, die diesen Monat losgehen soll, lese ich hier gerade. War mir auch nicht klar. Ich bin in diesen, was erscheint jetzt für neuer geiler Scheiß, bin ich irgendwie nicht so drinne. Aber es soll heißen The Last Halloween.
Oh.
Und da gucken wir doch mal, wie das wird. Also
ja, vor allem an sich, man kann das ja wirklich sagen, The Long Halloween, Dark Victory. Und Hush, wenn du das so sehen willst, ist das auch im Prinzip so eine kleine Trilogie, weil da auch gewisse Entwicklungen stattfinden, sei es bei Batman, bei Catwoman, bei einem Harvey Dent, auch bei Commissioner Gordon. Also die hängen thematisch schon alle mit zusammen. Ich habe auch die ganzen Spin-offs dazu gelesen. Ich fand die jetzt nett, aber nicht so prägend, aber schon allein, weil es Jeff Loeb auch noch gezeichnet hat. Trotzdem sehr, sehr lesenswert. Steht nur eben im Schatten von dem großen Bruder.
Ja, trotzdem für jeden, der Batman irgendwie liest, wird es immer einer der großen, ja, der großen Sagen sein, die da Batman getroffen haben, also ganz klar. Also da kommt man nicht dran vorbei, auch nicht jetzt so viele Jahre später. Man kann das, glaube ich, immer noch sehr gut lesen.
Sogar The Batman und die aktuelle Penguin-Serie, die zitieren heute noch The Long Halloween. Von daher, es war für Batman wirklich prägend und da wird nicht umsonst davon gezerrt. Und auch dieser Animationsfilm, der hatte zwei Teile, weil man diese Epicness halbwegs einfangen wollte, hat man so ganz okay geschafft. Der ist gut, aber es gibt da in dem Sektor natürlich ein bisschen was Besseres. Aber ich mochte es, dass man das mit dem nötigen Respekt versucht hat einzufangen. Aber an die Zeichnungen von Jeff Loeb kommt eben nichts ran. Die haben es gut versucht zu imitieren.
So ist es, Freunde. Aber wir haben ja noch weitere Comics im Petto. Was hast du denn als zweiten Comic noch am Start?
Ja, also wie schon erwähnt, ich war beim Manga Day und im Comicladen Extra Books wurde mir dann Wolverine Snicked empfohlen von Thomas und von der Antonia. Es ist quasi ein Wolverine-Manga. Er spielt in einer Art Zukunft. Das wurde von Tomu Nihai gezeichnet. Der hat dann wohl 2003 schon mal gezeichnet und jetzt für die Neuauflage hat er das nochmal überarbeitet. Und es ist ein Comic von Panini Manga, beziehungsweise ein Manga von Panini Manga, sorry. Eigentlich ist, ja, Snicked ist das legendäre Geräusch, das kommt, wenn die Wolverine-Clown rauskommen. Und wir haben hier einen Wolverine, der in die Zukunft entführt wurde und jetzt in einer Terminator-artigen Zukunft als Terminator-Verschnitt gegen Terminator-artige Roboter kämpfen muss. Also die Handlung ist denkbar simpel, aber das Ganze ist so aufwendig gezeichnet und koloriert und auch stimmig, dass es einfach Spaß macht zu lesen. Also jeder, der dystopische Zukunftsszenarios mag, der wird damit seine helle Freude haben. Es ist blutig, Wolverine posiert deutlich weniger, gefühlt. Und gefühlt müsste da auch nicht Wolverine draufstehen, weil er ist der einzige dieser Marvel-Charaktere, die da drin stattfinden. Also könntest du auch Wolverine austauschen, aber es ist schön, dass es so einen Titel gibt, der auch vielleicht Manga-Lesern einen Wolverine vielleicht ein bisschen bekannter macht, beziehungsweise schmackhafter macht. Auch wenn ich glaube, dass die das nötig haben, gerade durch Deadpool Wolverine, aber es ist ein schöner, kleiner, sehr, sehr stylischer und gut kolorierter Wolverine-Manga. Der hat Spaß gemacht zu lesen, ist mit 10 Euro okay bepreist, war jetzt nicht so dick, es liest sich auch sehr schnell, aber ich fand es stylisch und es hat Spaß gemacht. Also wer sowas wie Afro-Samurai mag, der hat da vielleicht auch seinen Spaß mit. So ein schöner kleiner Einstiegsmanga für Wolverine-Fans, für angehende Manga-Fans. Und dadurch, dass er auch noch farbig koloriert ist, könnte er auch noch so ein paar Manga-Muffel vielleicht noch Spaß machen.
Das Ganze ist ja von 2003 ursprünglich gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ich erinnere mich dran, dass ich das damals auch gesehen hatte, aber ich hatte etwas Sorgen wegen des Batman-Mangas, der mir so überhaupt nicht gefallen hat.
Mir auch nicht.
Und,
mir auch.
Das fand ich wirklich gruselig und da habe ich das, glaube ich, als ich mitbekommen habe, dass sowas gab, habe ich wahrscheinlich nicht 2003 mitgekriegt, sondern etwas später habe ich das gelassen. Aber du sagst, man kann den Batman-Manga hassen, aber den kann man trotzdem gut finden, oder?
Vielleicht liegt es daran, dass Wolverine von Natur aus brachialer ist. Und dass er dann besser in so ein Manga-Szenario reinpasst. Weil Batman ist eigentlich ein Detektiv, aber Wolverine bei dem könntest du dir vorstellen, dass er gegen Son Goku und Co. kämpft, schon allein durch seine Selbstheilungskräfte. Vielleicht ist es deswegen für mich weniger abstrakt.
Okay, das stimmt, da ist der Sprung nicht ganz so weit, das sehe ich, ja. Viel Text gibt's nicht, sehe ich hier in dem Comic, in den
ja,
beiden Seiten.
Ja, es gibt
Seiten.
So ein paar Texterklärungsboxen, aber an sich ist es dynamische Action. Natürlich wird viel über die Zukunft erklärt, aber überwiegend ist es natürlich Wolverine metzelt Roboter nieder. Und auch das macht Spaß.
Okay. Ja, dann wird's bei mir auch schon wieder superheldig. Denn in Erlangen habe ich mir die zwei Power Friends Ausgaben geholt, die ich verpasst habe. Power Friends hatte ich schon mal die Nummer 1 vorgestellt. Das ist eine Serie von Erik Machol, einem Berliner Zeichner, der ja schon immer Comiczeichner werden wollte. Und ich glaube, für seine Kinder hat er das auch, die erste Ausgabe auf jeden Fall auch gemacht. Und das Ganze kommt im Heftformat raus. Deswegen war da für mich der Einstieg super schnell, weil die Zeichnungen haben mir seinerzeit sehr gut gefallen und ich habe mir jetzt die Nummer 2 und auch die Nummer 0 geholt, die ich in den Jahren dazwischen verpasst habe. Damals habe ich ihn auch interviewt dazu. Wenn ihr mehr zu seiner eigenen Origin hören wollt, könnt ihr in die vorletzte Episode aus Erlangen, dann 2022 muss ja gewesen sein. Ja, könnt ihr zurückswitchen und das Interview nochmal hören. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Ausgaben. Einmal gibt es die Origins-Ausgabe, wo wir endlich sehen, woher kommen die Power Friends eigentlich. Wobei das ein bisschen widersprüchlich ist, sagt er selber auch in den Erläuterungen zum Heft, weil sie sind da doch in einer etwas anderen Welt. Und die andere Ausgabe, die Nummer 2, die spielt auch wiederum nicht in der Welt, die wir aus dem ersten Heft kennen, sondern in einer Art dystopischen Welt. Und ja, wenn es jetzt wie bei mir so ist, dass man 2 Jahre das nicht gelesen hat, ist man da natürlich dementsprechend auch ein bisschen verwirrt. Aber er hat das Ganze hinten ein klein wenig erläutert. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es so ist, dass da jetzt unterschiedliche Erklärungswege gewählt werden. Weil im ersten Heft war es mir fast ein Tickchen zu bunt, zu positiv. Die Stadt hieß Candy City und so, oh, okay, Candy City, hier ist das hier, das passt ja super gut zu DC, wo da auch diese fantasievollen Stadtnamen dann immer so dazukommen. Und aber Candy City wirklich. Und hier gibt's dann aber eine ganz andere Welt zu sehen, also eine ganz andere Origin auch von den 4 Jugendlichen, die zu Helden werden. Und ja, das, also ich glaube, da steckt viel, viel mehr drin, als ich im ersten Heft so vermute. Da habe ich gesagt, okay, ist alles ein bisschen bunt, schön superheldig, klassisch, wie man das kennt, bekannte Posen und so weiter. Aber es steckt dann doch hier eindeutig ein bisschen mehr drin, auch wenn ich überhaupt noch nicht so genau durchsteige, was es werden soll. Es macht auf jeden Fall Spaß, das zu lesen. Typische Superhelden, Action mit so einer Mischung aus, ja, wir haben noch jugendliche Gedanken, aber wir stecken jetzt doch in sehr, sehr weit entwickelten Körpern. Speziell bei dem Mädel ist es dann doch sehr, sehr auffällig, was diese Veränderungen da bewirkt haben.
Oh ja.
Und also es ist, aber ist natürlich sehr bewusst auch so gewählt halt, ne? Und wenn man das vielleicht nur vom Cover sieht, denkt man vielleicht, ja, okay, ist halt so, ja, so fast schon so ein bisschen 90er Superhelden-Geschichte, wo alles mit übertriebenen Muskeln und weiblichen Attributen und so weiter ist. Aber ich glaube, tatsächlich steckt in der Serie da noch einiges mehr drin. Natürlich werden wir jetzt wieder warten müssen, weil das ist ein Mann-Projekt. Wobei er geschrieben hat, er wird jetzt auch schneller sein, weil er hat jetzt den Umstieg auf digital gewagt und da kann er eigentlich ja viel, viel schneller mitzeichnen. Das ist ein großer Vorteil, aber er sagt halt auch, ja, der Nachteil ist, man kann auch viel mehr Effekte und sowas einbauen und viel mehr dran rumspielen. Das ist aber ich hoffe mal, dass wir dann spätestens vielleicht zu München was Neues sehen werden, weil ich will schon wissen, wie es da weitergeht. Du liest auch Power Friends, oder?
Nein, ich habe gerade reingeblättert. Du listest für mich eben direkt das auf, wieso ich anfangs meine Probleme hatte mit Superheldenzeug, aber auch ich habe gemerkt, dass da unter dieser Oberfläche oft, nicht immer, aber oft deutlich mehr schlummert. Hast mich nur wirklich extrem an meine Vorurteile von früher erinnert, die ich damals hatte, als ich noch nicht in diesem Superheldenzeug so drin war, keine Marvel Recaps gemacht habe oder das Ganze regelmäßig vercastet habe. Daran hast du mich eben gerade erinnert, aber es sieht oberflächlich wirklich aus wie ein Comic, der in den 90ern rausgekommen ist. Also der ist wirklich angenehm in der Zeit hängen geblieben, könnte man wirklich perfekt sagen.
Auch das Format, Heftformat, finde ich auch immer schön, gerade wenn es aus Deutschland kommt. Da gibt es ja jetzt mittlerweile mehrere, die das machen, nur Plemplem, Weißblech und so weiter. Mag ich irgendwie. Und für mich ist da die Schwelle, das mitzunehmen. Das eine Heft hat 6 Euro gekostet, das andere 7 Euro. Ist da bei mir die Schwelle irgendwie deutlich geringer, als wenn ich da gleich so ein 20-25-Euro-Band habe. Und hat es natürlich auch gleich signiert. Was ich noch geil fände, wäre, wenn es eine Ecke gäbe oder sowas, wo man zumindest so einen kleinen Sketch, und wenn es nur ein schneller 1-Minuten-Head-Sketch oder sowas drin wäre. Ich finde, das wertet so ein Heft oder so eine Begegnung mit einem Künstler immer ein bisschen mehr auf, wenn man ja zumindest eine kleine Zeichnung hat, dann ist man, sagt man, oh, das ist cool, das ist Artwork, als wenn man nur eine Unterschrift mit einem Edding auf dem Hochglanzcover hat. Das fände ich, wäre für mich persönlich, würde das Einkaufserlebnis deutlich steigern, wenn das Ganze auch so wäre. Ja, aber deswegen ansonsten sehr gute Sache. Er hat seine Homepage, wenn er die legendären Power Friends, so cheesy der Name ist, also das ist da auch, das ist so gewollt, dass das so cheesy klingt. Das ist jetzt nicht so wie bei den Super Friends oder sowas. Also das ist schon ein bisschen anderer Ansatz, der hier gewählt wurde. Und da könnt ihr die sicherlich bei ihm direkt auch bestellen oder wie gesagt bei den nächsten Messen, wo er sein wird.
Ich werde auf jeden Fall reinlesen, aber du hast mir gerade wieder vor Augen geführt, wieso ich bei jeder Comic-Veranstaltung mein Sketchbuch dabei habe, damit ich eben solche Erinnerungen dann auch habe, damit ich das dann auf Instagram und Co. teilen kann. Weil ja, man hat gerne so eine Zeichnung. Und sogar Gorn hat es mittlerweile geschafft, dass er eine leere Seite drin hat, wo er dann was reinzeichnen kann.
Ja, ich sehe es wie bei Joan Esfa, der hat da so schnell Sachen gezaubert, innerhalb von einer halben Minute war da wirklich eine nette Zeichnung, und ich sag, wenn man den typischen Headsketch, den jeder so drauf hat, so, ne, also ich sag jetzt mal wie der große Howie, ne, der Howard Chaykin, der macht auch jedes Mal denselben Kopf, ob es jetzt der Punisher ist oder Batman oder so, es ist immer derselbe Kopf, derselbe Winkel, aber er ist dann halt auch sehr schnell, und so haben viele Leute was davon, wenn die das in ihren Comics drin haben, und wenn man das so durchblättert, da wird einem richtig schön warm ums Herz.
Also hat das Howard gut aus der Hand geschüttelt.
Na gut, es wird jetzt Zeit für den zweiten Comic von Andy, Das kalte Herz. Bitteschön!
Reden wir über Das kalte Herz von Sascha Hommer. Erschienen bei Reprodukt, und das Ganze bekommt ihr für 24 Euro. Hat immerhin ganze 160 Seiten und ist farbig, kommt als Hardcover daher, und ich konnte es digital lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Das kalte Herz, das ist ja letztlich ein Märchen von Wilhelm Hauff. Da gibt's ganz viel zu Wilhelm Hauff zu sagen, der hat ja auch dieses Wirtshaus im Spessart gemacht und so. Aber ich kannte natürlich nicht die quasi Buchvorlage, sondern ich kannte natürlich vor allem den Film, den DEFA-Film von 1950. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, und tatsächlich könnt ihr Das kalte Herz aktuell, also diese Märchenverfilmung, auch noch in der ARD-Mediathek finden. Schaut da mal, das Ganze geht knapp 1,5 Stunden und ist noch bis Mitte Februar 2025 verfügbar. Also, ne, könnt ihr gleich noch mitnehmen. Ja. Und da gibt es hier noch eine andere, sehe ich gerade, das ist ja auch spannend, es gibt noch eine aktuellere irgendwie, die ist noch bis 2029 verfügbar, also ich sag mal so, worum es in Das kalte Herz geht, das könnt ihr selber rausbekommen. Im Zentrum steht ein Köhler, ein junger Mann. Dieser junge Mann, Peter Munk, ist Kohlebrenner. Das hat man scheinbar irgendwann mal so gemacht, dass man Kohle gebrannt hat, braucht man ja halt, ne, das ist nicht einfach nur was, das auf dem Baum wächst, da muss man brennen. Und Kohlebrenner zu sein, das ist was, das hat dem jungen Mann leider nicht viel Geld gebracht. Er wächst irgendwo nirgendwo im Schwarzwald auf und hat da letztlich mit seiner Mutter ein sehr bescheidenes kleines Leben, und sie darben dahin, haben nicht viel Einkommen, und es entspinnt sich eine Geschichte aus Magie und Kapitalismus. Kritik. Denn tatsächlich ist es so, dass er einfach andere Jobs annehmen möchte. Er möchte viel Geld verdienen. Also beispielsweise hat man als Glasbläser wohl durchaus die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Oder eben auch als, ich glaube, da muss man irgendwie so Fässer machen, war es. Naja, also Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die einfach mehr ausspucken als das, was er als Köhler mitnimmt, die sind scheinbar nahezu grenzenlos. Außerdem entscheidet er sich im Laufe der Zeit mit verschiedenen Fabelwesen zusammenzuarbeiten und wer die Geschichte kennt, weiß, dass er unter anderem sein Herz opfern muss. Das ist der titelgebende besagte kalte Herz, das er sich dann einfügt, also quasi ein Herz aus Stein. Und dann kann er hier schon mehr Geld verdienen, aber das eben auf Kosten seiner Emotionen und Gefühle und auch seiner Familie und auch seiner Ehefrau und seiner Kinder oder seines Kindes. Ist total schlimm. Ja, am Ende gibt's ein Ende, ob es gut oder schlecht ist, müsst ihr selbst rausbekommen. Denn wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann guckt doch vielleicht wirklich mal in die Möglichkeit, die euch Sascha Hommer bietet. Sascha Hommer, ein Comic-Künstler, den ich kenne von seinem Buch Spinnenwald, das mir damals ganz gut gefallen hat, das ist noch deutlich abstrakter und aber auch wirklich ein gutes Buch. Er ist ja unter anderem aktuell auch bekannt, weil er das Comic-Festival Hamburg leitet und er hat auch wirklich beispielsweise bei der Anke Feuchtenberger gelernt und so und das ist schon... Was studiert hat er bei ihr. Und das ist schon wirklich ein Comic-Artist, wie er im Buche steht. Ich habe mich also ein Stück weit drauf gefreut, hier dieses Buch zu lesen. Und das geht fix. Es macht viel Spaß und ist kurzweilig. Er macht es durchaus so, dass er sich recht nah am Original hält. Aber hier und da gibt es wohl eine Anpassung zum Original. Also mal ein konkretes Beispiel. Eine dieser Fabelfiguren wird wohl in der Buchvorlage mit letztlich einem christlichen so ein Kreuz bezwungen. Das ist hier nicht der Fall. Da findet er einen anderen Weg. Also sind leichte Anpassungen und hin und wieder gibt es auch leichte Anpassungen des Textes, aber anscheinend in einem sehr moderaten Ausmaß und deswegen kann ich dazu auch nicht viel mehr sagen. Und ich fand das ganz nett. Das ist einfach ein cooles Märchen, was wir als Comic präsentiert bekommen. Wir hatten hier irgendwie so ein Wacholderbäumchen, Tanz um den Wacholderbaum oder was auch immer, schon mal hier besprochen. Ich glaube sogar bei der Cookies Court Authority. Und deswegen sind Comics immer auch eine gute Möglichkeit, an Märchen ranzukommen, um sie auch mal in einem anderen Medium zu sehen, in einer anderen Buchgattung. Und deswegen habe ich mich gefreut, das hier zu lesen. Das Ganze ist schön. Ist so ein bisschen, gerade was die Augen angeht, einfach typisch Sascha Hommer, glaube ich. Zumindest das, was ich von ihm kenne, ist so in Gestik und Mimik immer sehr ähnlich. Es ist eine sehr reduzierte, dreckige, teilweise wirklich sehr dreckige Farbpalette, die hier benutzt. Ich meine, klar, unser Protagonist ist Köhler, der wühlt den ganzen Tag im Dreck, viel Rauch, Nebel. Er muss Kohle von A nach B schleppen und auch anfassen und so. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Das ist also eine kalte Farbgebung einfach, ne? Das ist ein düsteres Rausumfeld. Männer machen Dinge, die nichts mit Emotionen zu tun haben und am Ende wird geprügelt. Unser Protagonist ist auch nicht unbedingt die hellste Leuchte auf dem Kronleuchter, sagt man, glaube ich. Die hellste Kerze auf dem Kronleuchter, sagt man, glaube ich, genau. Und ja, alles ganz gut. Hier sind viele Facetten drin, die erinnern mich dann beispielsweise natürlich auch an Faust. Da gibt es durchaus Parallelen, also dieser quasi Pakt, den er mit diesem Riesen eingeht. Und im Endeffekt ist das hier ja auch als Kapitalismuskritik zu verstehen gewesen. Zur damaligen Zeit, ich weiß tatsächlich nicht genau, wann das spielt, veröffentlicht wurden diese ganzen Sachen zwischen 1825 und 1827. Und nach meiner Recherche war da wohl der Kapitalismus am Aufblühen. Und da ging damals schon eine gewisse Kritik mit einher. Das hat sich hier also der Hauf auch nicht nehmen lassen. Ja, und dann ist man da durch, hat man es gelesen und ist ganz gut. Ich denke, das muss man kein zweites Mal gelesen haben. Es ist eine nette Ergänzung zu den anderen Auswertungsmöglichkeiten dieser Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein guter Zugang ist zum Thema selbst, wenn man das einfach lesen möchte und jetzt eben beispielsweise man nicht den Film sehen möchte. Wie gesagt, sprachlich ist es angepasst, was ich für ganz gut halte. Und es ist auch zweckmäßig illustriert. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich es großartig sagen kann und sollte. Guckt mal rein, wenn es im Buchregal eurer Wahl steht. Es gibt auch eine tolle Leseprobe bei Reprodukt. Ein Märchencomic von einem ganz klassischen deutschen Märchen. Kann sie nicht viel falsch machen. Bis dahin.
So, das war das kalte Herz. Da können wir jetzt relativ wenig zu sagen, weil wir das nicht gelesen haben. Und ich hatte es ja schon angekündigt, auch die CCA werden wir auf das nächste Mal verschieben, wenn wir nämlich wieder zu dritt casten.
Und vor allem nicht vergessen, es ist die Ausgabe 150 dann.
Ja. Sehr gut. Wenn auch ihr Bock habt, schaltet also ein zur nächsten Ausgabe der wunderbaren 150. Hast du noch letzte Worte?
Hört bei Nerdbedarf rein, kommentiert vor allem mal die Formate, die ihr mögt, weil ja, das Feedback ist das Brot des kleinen Podcasters, wie es Andi sagen würde.
Sehr gut. Ich danke dir für dieses nicht ganz komplette Zitat. Vielleicht kann Andi das noch reinschneiden, wie es richtig heißt. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächsten Monat und wir hoffen, ihr freut euch auch. Ciao.
Ciao.
Lasst krachen. Ciao.